Herzlich willkommen zu deinem Lieblingsschulpodcast. Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekte und perfekte LehrerInnen und Eltern. Mein Name ist Ines Berger, ich bin Eltern- und Familienberaterin und ehemalige Lehrerin. Mein Herzensanliegen ist es, Eltern und pädagogische Fachkräfte zu ermutigen, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege zu erkunden.
Hallo zusammen, ich bin Andreas Reinke, auch ehemaliger Lehrer, FamilyLab-Trainer und Autor. Ich möchte dich als pädagogische Fachkraft bzw. als Elternteil darin bestärken, die Beziehungsfährte aufzunehmen. Damit meine ich nicht nur die Beziehungen zu deinen SchülerInnen bzw. zu deinem Kind, sondern ganz besonders zu dir selbst.
Und gemeinsam möchten wir euch durch die Wirren des alltäglichen Beziehungsdschungels in Schule und Familie begleiten. Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu 4 Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingsschulpodcasts Schule ist Beziehung. Heute bin ich ohne Andreas da, dafür habe ich einen Gast mitgebracht und zwar die liebe Anne-Marie, die mir von Facebook, nein gar nicht war von Facebook, sondern von Instagram ausgespielt wurde und ich war so begeistert von ihrem Insta-Kanal, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe sie einfach an und frage sie, ob sie nicht Lust hat, mit mir eine Folge zu machen und siehe da, hier ist sie. Hallo liebe Anne-Marie, schön, dass du da bist. Magst du dich selber vorstellen?
Ja, das ist so schön, dass ich hier sein darf. Danke erstmal dafür. Also Also ich bin aktiv in der Schule. Ich bin Gesamtschullehrerin in Mönchengladbach und seit einem Jahr da auch didaktische Leiterin, also auch im Schulleitungsteam unterwegs. Und Mama von 3 Kindern. Eins davon ist auch in der Schule, das zweite kommt dieses Jahr in die Schule. Also auch von dieser Seite sammeln wir jetzt mehr und mehr Erfahrung. Und eben auch Coach für alle Lehrkräfte, die Schule beziehungsstark machen wollen. Denn ich glaube, das ist das, was wir heute so brauchen, um von unten quasi das System zu verändern und uns selbstwirksam zu fühlen und gesund zu bleiben.
Alles in einem Satz eingefügt. Und jetzt ist so die Frage an dich. Was magst du den LehrerInnen und Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften, aber auch den Eltern vielleicht, die zuhören? Was sind denn so deine Rezepte? Was treibt dich an? Was macht Beziehung möglich trotz dieses Schulsystems?
Ja, das ist wirklich so eine Erkenntnis, die ich dann ja in meinen ersten Jahren als Lehrerin so gewonnen habe. Ne? Meine erste Stelle war auch an der Gesamtschule schon. Also ausgebildet war ich am Gymnasium und dann ging ich an der Gesamtschule. Und ich weiß noch, dass es den Kindern total egal war, wenn ich mit irgendeiner Moralkeule um die Ecke kam oder so, weil die halt nur auf Beziehungen reagiert haben. Also es war gar keine Eliteschule oder so, ne? Also eine Schule mit einem Einzugsgebiet, wo man halt mit den Menschen arbeiten muss und auch nur akzeptiert wird, wenn man authentisch ist. Und das habe ich da echt auch auf die harte Schuhe gelernt, muss ich sagen. Und habe dann einfach überlegt, wie ist das eigentlich kann man das irgendwie systematisieren? Gibt es da irgendwie Ansätze, die ich nutzen kann? Und dann habe ich Jesper Juhl gelesen und habe Vera Birkenbiel kennengelernt und für meine eigenen Kinder Susanne Mirau gelesen. Und das sind natürlich alles Ansätze, die im Kern das gleiche Menschenbild haben, ne? Und dann habe ich gedacht, ja gut, in der Schule muss das doch auch gehen. Und ja, da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe eigentlich festgestellt, dass der Startpunkt die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist. Und das hat dann Auswirkungen auf meinen Unterricht, auf den Umgang mit den Menschen und dann wirklich auch auf das Schulsystem, wenn man es halt weiterdenkt.
Also ich habe gerade irgendwie so dieses Gefühl, das ist etwas, was uns wirklich ganz stark verbindet, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Schule drinnen bin, weil ich einfach auch damals schon als junge Lehrerin, und ich glaube, ich war da 22, in einer reinen Burschenschule, katholische Privatschule, bemerkt habe, dass dieses Beziehung ist alles. Ich war da am Nachmittag in der Nachmittagsbetreuung. Das wollten die alten Lehrer nicht, weil das war ja mühsam, am Nachmittag in der Schule zu sein. Und das war eigentlich mein Startschuss in dieses Thema Beziehung, ohne dass ich es damals so benannt hätte, weil da hatte ich keine Ahnung, das ist jetzt doch schon 35 Jahre her. Aber das war wirklich zu merken, wenn ich echt war und am Nachmittag ist es mir viel leichter gefallen, echt zu sein, authentisch zu sein, mich zu zeigen mit meinen Facetten. Und am Vormittag war ich so irgendwie in meiner Lehrerinnenrolle eingesperrt. Und da habe ich gemerkt, dass das einen Unterschied macht. Wie ist es da dir gegangen? Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, ich bin in meiner Lehrerinnenrolle genauso, wie ich so auch bin. Also das ist für mich, ich bin in keiner Lehrerinnenrolle. Also ich rede genauso, wie ich jetzt rede, ne? Also ich gewöhne mir keinen pädagogischen Sprech an, das bin ich einfach nicht. Ja, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das zum Beispiel auch so, dass die SchülerInnen das auch verstehen, ne? Also einfach, dann rede ich halt von mir. Umgekehrt teile ich auch was, was mich begeistert, was mich als Person ausmacht. Also erst gestern habe ich in meinem Oberstufenkurs in Pädagogik wir machen ständig so Exkurse, ne? Bietet sich in Pädagogik ja an, habe ich denen meine aktuelle Lektüre mitgebracht, Selbstbild von der Carol Dweck. Und ne, erzähle dann auch, wie wir das zu Hause mit den Kindern da so machen. Und das ist einfach, ja, es ist irgendwie echt. Und in Pädagogik ist das natürlich leicht, weil es ja um Erziehung geht. Aber ich baue das überall ein. Also erzähle immer von mir, was ich auch gelernt habe. Und irgendwie lernen die mich dann auch als Mensch kennen. Und das ist ja auch das, was sie wollen. Also sie wollen ja wissen, wer steht mir denn gegenüber. Und dann ist das irgendwie auch die Basis für sie, auch mal Dinge zu sagen, die sie persönlich beschäftigen. Also ohne, dass ich es jetzt, ne, das ist nicht, keine Bedingung oder so. Aber das ist ja das, was dem Lernen im Weg steht, wenn man es nicht sagen darf. Und ich finde, dadurch ist Lernen halt auch eher möglich, weil sie einfach auch als Mensch da sein dürfen. Ja, das ist so der Hauptunterschied eigentlich zu dem traditionellen, rollenausgerichteten Handeln, wo man sich auch hinter verstecken kann.
Genau. Und was ja auch ein Stück ein Schutzpanzer ist, also bei mir
Ja.
war das wirklich gerade so am Anfang, die Infos, die ich da mitbekommen habe, so hat man zu sein und legt dir eine dickere Haut zu und nimm es nicht persönlich und greif hart durch und nachlassen kannst du immer noch. Und ich habe immer irgendwie, ich habe das brav am Anfang gemacht und ich habe gemerkt, das geht sich irgendwie nicht aus. Also das war schon, also das heißt, diesen Teil hattest du gar nicht. Du warst von Anfang an für dich authentisch. Ich finde das großartig.
Ja, also ich hatte auch schon selbst Coachings besucht, auch also zu persönlicher Weiterentwicklung am Ende meines Studiums. Also es war schon vor meinem Referendariat, sodass das Referendariat für mich auch nicht so eine persönliche Geschichte wurde. Also ich konnte viele Dinge einfach einsortieren, die mir gesagt wurden, was andere sehr persönlich genommen haben, und konnte das irgendwie ja auch also ja, für mich einordnen, dass es halt nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern es anscheinend jetzt gerade um diese Lehrerrolle geht, die ich da erfüllen soll. Und dann habe ich immer geguckt, wie das denn für mich passt. Und meine Examensstunde, weiß ich noch, war sehr, naja, kritisch beäugt im Vorhinein, weil wir in Pädagogik uns über Sexting unterhalten haben. Also ne, der Austausch von erotischen Bildern von Jugendlichen, was natürlich immer total moralisiert wird und wie kann man nur und wir haben uns halt die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen das identitätsstiftend sein kann. Und ich hatte einen Prüfer, der war 70 Jahre alt. Der fand das ziemlich komisch, was ich da gemacht habe. Das war mir aber egal. Also ich wusste, es ist ein Thema für die Jugendlichen in meinem Kurs und deswegen habe ich es gemacht. Und diesen Mut hätte ich vielleicht sonst nicht gehabt.
Ja, ich glaube, also jetzt sprichst du etwas an, dieser Mut ist, glaube ich, wirklich etwas, was LehrerInnen in diesem System haben dürfen, sich trauen, aus ihrer Rolle raus, sich zu zeigen, etwas anderes auszuprobieren. Und so wie du das so schön gesagt hast, da ist für mich Persönlichkeitsentwicklung unumgänglich. Und das ist gleichzeitig ist es diese, ich sage immer, wenn ich Vorträge habe, fange ich immer an, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Und es ist egal, mit welcher ich beginne, sie lautet immer, die einzige Person, die du verändern kannst, ist die, die auf deinem Stuhl sitzt. Ja?
Yep.
Und das ist die gute Nachricht und gleichzeitig die schlechte. Das heißt, wir können es verändern. Wir können ich sage immer, in kleinen Babyschritten neue Dinge ausprobieren und zu sagen, hey, was macht mich denn aus? Wo zieht es mich hin? Was macht mich so neugierig? Und ich finde, wir haben ja die besten Lehrmeisterinnen vor uns. Ja, die Jugendlichen und die Kinder, die dann noch so sprühen und Ideen haben und sich da anstecken zu lassen. Ich finde, das ist immer großartig.
Ja, und ich bin auch am liebsten in der Mittelstufe. Ne? Das ist ja die Stufe, vor der immer alle wegrennen, weil Pubertät und furchtbar. Und ich meine, du weißt, wovon ich rede. Ne? Du hast ja auch eine andere Auffassung von dieser Lebensphase. Und ich finde das spannend, weil gerade diese Stufe einen so zu Wahrhaftigkeit auffordert. Und alles hinterfragt, was, ja, wohinter man eben nicht selber steht. Und die Auseinandersetzung finde ich da immer auch für mich total gewinnbringend. Also in dem Moment denke ich natürlich manchmal, ne? Noch anderes. Dann denke ich natürlich, aber es ist auch für mich natürlich eine super Gelegenheit zu wachsen. Ne? Und ja, gerade die Kids, die mit Schule vielleicht so ein bisschen hadern, das interessiert mich dann immer am meisten, ne? Dass wir da die Beziehung aufbauen und da rausfinden, woran liegt das eigentlich? Und ja, das ist so mein Steckenpferd, denke ich immer so.
Ja, bei mir heißt es ja Pubertät als Schatzkiste. Also ich habe ja wirklich diese
Genau.
Vision, dass wir so viel über uns in dieser Zeit lernen können, weil sie uns beinhart diesen Spiegel hinhalten. Und sie sind dann man eben bei den Kleinen, da merkt man es ja auch schon, aber denen kann man es, finde ich, ja noch so leichter nachsehen, ja, weil die sind ja noch süß und die wissen ja noch nicht, wovon sie reden, so ungefähr. Und dann sind die größer womöglich als wir und dann sind die frech und bauen sich da auf und provozieren vielleicht. Und dabei habe ich oft bemerkt, die provozieren gar nicht, sondern das ist einfach ihre Meinung und die darf da raus. Und ich finde, das ist ja auch dieses Geschenk von heute, dass die keine Angst mehr haben. Ja, ich meine, ich weiß, es ist immer noch Angst im System, aber ich merke, da lockert sich ganz, ganz viel. Ja, das, was ich mir früher gedacht habe, trauen sich die jetzt auszusprechen.
Ja, eben, das ist es ja, ne? Und das ist ja eigentlich der Gewinn an der Sache. Und wenn man das so sieht, dann kann man da auch ganz anders drauf reagieren, ne? Als wenn ich jetzt denke, das ist irgendwie eine Respektlosigkeit mir gegenüber, meine Autorität wird nicht anerkannt. Wenn ich das denke, dann reagiere ich ja mit viel mehr Druck und vor allen Dingen auch mit Moral und auch mit Sanktionen und so weiter, als wenn ich einfach sage, ach guck mal, das ist ja eigentlich ein Beziehungsangebot gerade. Es ist halt auf eine spezielle Art und Weise, aber dann kann ich das ja auch irgendwie beantworten, ne? Und das, ja, ist schon mal ein spannender Standpunktwechsel. Und darum geht es eigentlich. Ich finde, der Kern von Persönlichkeitsentwicklung ist ständig, den eigenen Standpunkt zu wechseln und überhaupt mal zu erkennen, dass meiner nicht die Wahrheit ist. Auch wenn 10 andere Leute im Kollegium direkt ja sagen, genau sehe ich auch so. Sondern, dass es immer einen anderen Standpunkt gibt. Immer. Und dass man sich erstmal auf den anderen stellen kann und dann mal gucken kann, wie ist es eigentlich von da? Und dann überlegen kann, okay, gut, vielleicht bleibe ich ja mal jetzt auf dem neuen Standpunkt stehen, teste den mal ein bisschen aus und habe dann halt auch einfach mal andere Ergebnisse. Und auch dafür braucht man halt Mut. Aber ich denke immer, auf dem alten Standpunkt wird es ja immer schlimmer. Es kann ja nicht besser werden, weil ich halt auf dem alten Standpunkt immer alte Ergebnisse habe. Dann mache ich das gerne, auch wenn das natürlich kein Friede, Freude, Eierkuchen-Ding ist, ne?
Ja, ich sage auch immer, dieses, ja, es ist anstrengend und ja, es ist mühsam, sich immer wieder zu hinterfragen und zu schauen und die anderen Standpunkte einzunehmen. Und gleichzeitig ist es aber das, wo man wieder in diese Selbstwirksamkeit kommt, weil man was verändern kann. Und gleichzeitig das andere ist ja genauso anstrengend und es ändert sich nichts und es ist nur frustrierend.
Ja, eben. Und der Selbstwirksamkeitspunkt, das ist so ausschlaggebend auch, um gesund zu bleiben. Also gerade im Schulsystem, natürlich, wenn wir uns die Nachrichten angucken und die Entwicklung wird ja leider nicht besser, dann könnte man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ach, ohne mich, dann gehe ich auch. Aber es geht eigentlich darum, was kann ich wirklich beeinflussen? Und das, was du gesagt hast, ne? Meine eigenen Reaktionen auf bestimmte Situationen und das in kleinen Schritten und dann kann sich mehr tun, als man in dem Moment halt denkt.
Hast du da so konkrete Beispiele, die dir da einfallen aus deiner Schulgeschichte, wo du sagst,
So einige.
ja, los, lass
Also
uns
ich bin
loslegen.
ja, genau.
Ich liebe Beispiele.
Wenn ich meine Fächerkombination sage, dann sagen sie immer alle, ach herrje. Also ich habe ja Pädagogik als eine Fach und Latein als anderes Fach.
Ach,
Und
das
Mathe
verbindet
mache ich.
uns.
Wie bitte?
Das verbindet uns. Auch ich habe Latein.
Ach, wie schön. Ja, guck mal,
Ja.
perfekt. Dann weißt du, wovon ich spreche. Und aus Spaß und Freude mache ich Mathe dann auch noch mit. Und ich hatte einen Lateinkurs, der halt, das war aber dann schon in der Oberstufe. Da war einfach nichts mit Ergebnissen. Also es war einfach, machte keinem mehr Spaß und keiner konnte in die Grammatik oder Vokabeln. Und ich saß da und habe immer weiter das Niveau runtergeschraubt und immer ging das gar nicht mehr. Und zum Thema eigene Selbstwirksamkeit, die war nicht mehr da. Und dann hätte ich natürlich sagen können, ach ja, zum Beispiel dieser Jahrgang und die machen alle nichts und die Schüler von heute, die lernen alle keine Vokabeln mehr und für Latein muss man das ja aber. Und ich hätte das alles machen können, aber es hätte ja nichts geändert. Ne? Also es hätte in dem Moment mir Erleichterung verschafft im Lehrerzimmer, weil alle gesagt hätten, ja stimmt, bei mir ist das auch so ganz furchtbar. Ja gut, aber geändert hätte sich ja nichts. Und dann habe ich gedacht, so, wenn nicht die Schüler das Problem sind, dann muss es ja die Methode sein. Und habe dann eben gedacht, wie kann man Fremdsprachen denn noch vermitteln? Und bin dann halt auf Vera Birkenbiel gestoßen, die ja diese Fremdsprachenlehrmethode mit den 4 Schritten entwickelt hat und heute ja auch durch die Neurodidaktik weiter gestützt wird. Dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja nur gewinnen und habe das dann gemacht. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt hat bei mir keiner mehr Vokabeln auswendig gelernt oder Grammatik gepaukt. Und wir haben das dann ja gehirngerecht gemacht, was natürlich zu Entsetzen bei den Kolleginnen zum Teil geführt hat oder zumindest Ungläubigkeit. Die mich aber haben machen lassen. Also, die haben gesagt: Naja, du weißt ja, was du tust, und am Ende musst du halt trotzdem Klausuren schreiben lassen. Und das haben wir auch gemacht. Aber das war halt so der Wendepunkt für mich. Also, wenn nicht die Kinder das Problem sind, und zudem werden sie oft gemacht im klassischen System, dann müssen wir entweder an uns selbst oder an der Methode drehen. Und an mir selbst hatte ich ja schon gearbeitet, deswegen kam ich ja überhaupt auf die Idee. Und dann, ja, habe ich einen ganz anderen Ansatz gewählt. Und der kam den Kindern mir entgegen, weil sie, da waren es ja schon Jugendliche, ja sowieso schon so gelernt haben in Ansätzen. Und das haben wir einfach nur ausgeweitet. Denn jeder kennt das ja, wer schon im Wörterbuch angekommen ist in Latein und dann eine Klassenarbeit schreibt. Das Erste, was alle tun, ist, sämtliche Wörter, die Übersetzung, wörtlich da dran zu schreiben in den lateinischen Text. Das machen sie alle. Und das macht die Methode, ist quasi ein Teil der Methode. Aber auch Latein zu hören. Und dafür habe ich dann lateinische Texte eingelesen. Und so wurde der Lateinunterricht lebendig. Und wir haben uns auf dem Flur auf Latein begrüßt. Und das war schon richtig cool. Dieses Jahr habe ich leider keinen Lateinkurs, aber bin mit der didaktischen Leitung sowieso etwas ausgelastet. Aber es ist, also meine Selbstwirksamkeit kam zurück über die Erfolge, die die SchülerInnen dann hatten. Und wir waren natürlich auch ein Team, weil wir ein Projekt hatten. Ne? Sowas hat noch nie jemand vorher ausprobiert. Und wir sind die Ersten, wir machen das zusammen. Und ja, das habe ich dann nicht nur in dem Kurs gemacht, sondern in allen anderen, die danach kamen. Und das hat mich eigentlich bestärkt, das immer wieder zu überlegen. Also wenn nicht die Kinder das Problem sind, ne, dann gucke ich erstmal bei mir, was habe ich damit zu tun und was hat die Methode damit zu tun. Und damit ist sehr viel möglich.
Wow, das hört sich echt cool an. Ja,
Ja, und jetzt.
und das, was du gerade schilderst, ist ja dieses, wenn es dann lustig ist und wenn man Freude hat, dann funktioniert ja Lernen und Lateinlernen auch noch viel einfacher, weil
Ja,
einfach,
ja.
ja, die alles entspannt ist, der präfrontale Kortex kann voll quasi aufnehmen und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und dann, also ich kann mir das gut vorstellen, wie da so ein Miteinander entsteht, auch in
Ja.
einem so Challenge accepted. Wir machen da was
Genau.
anderes.
Ja, und also dazu gehört ja auch gerade bei Latein oder bei Griechisch, also es gibt ja auch KollegInnen, die seitdem ich auch auf dem Blog darüber geschrieben habe, in Französisch, in Englisch, in Griechisch, in allen Sprachen, die wir unterrichten, das ausprobiert haben jetzt für sich. Und dazu gehört aber auch, dieses Elite-Denken aufzugeben, also dass nur die guten SchülerInnen Französisch und Latein lernen können und die anderen, wenn es jetzt um Wahlpflichtbereich geht, ja, die sollen dann irgendwie mal sowas wie Darstellen und Gestalten wählen oder so, weil die bisher in Englisch nicht so gut waren. Was für ein Schwachsinn! Warum machen wir nicht Fremdsprachen so, dass jedes Kind das gut lernen kann? Warum machen wir daraus so ein Elite-Ding? Und dazu muss man auch bereit sein. Und es gibt Fachschaften, also von den KollegInnen, die damit angefangen haben, die dann so reagieren, so nach dem Motto, ja, dann, am Ende kann ja hier jeder Französisch wählen oder ne, Latein, was auch immer. Das wollen wir ja gar nicht. Aber es ist dann spannend, ne? Also dann kommt man eben mal an so Machtgeschichten und Machthintergründe, die dann aufgelöst werden müssten und dann. Da sind wir nämlich dann bei Schulsystem im Kleinen, ne?
Ja, und dann sind wir wieder bei der Persönlichkeit.
Genau. Also das ist wirklich, hat dann so einen Rattenschwanz, der daraus folgt. Und da müsste man bereit sein, das auf sich zukommen zu lassen.
Großartig. Ich finde das so cool. Was würdest du oder was gibst du LehrerInnen mit, die sagen, ja, aber ich habe überhaupt keine Zeit dafür und ich muss doch den Lehrplan erfüllen und bis das irgendwann fruchtet? Und was sagen denn die Kollegen? Und um es wirklich auch so konkret zu machen, was sind denn so deine Impulse? Also ich sage immer, wir bauen so ein Buffet auf und die Leute, die zuhören, nehmen sich das, was für sie passt, oder die zusehen. Was sind so deine heißesten Tipps, wo du sagst, da könnte man konkret anfangen? Egal jetzt, ob fachlich oder persönlich bei sich oder mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Gesundheit. Was sind so ein paar Punkte, wo du sagst, die sind extrem wichtig, dass man die zumindest immer im Fokus hat?
Also das, was ich zum Beispiel als allererstes mit den Teilnehmerinnen im 8-Wochen-Kurs bei Inspiriert Lehren sein mache, ist, was habe ich eigentlich für eine Vision von Schule? Was denke ich eigentlich ist die ideale Schule? Denn darüber hat sich noch nie jemand Gedanken gemacht. Und was ist dann eigentlich der eigene Beitrag, den ich dann dazu leisten will? Natürlich erreicht man das dann nicht, denn eine Vision ist ja viel größer, ne, als das, was man sich halt sonst, was man tagtäglich sieht, aber deswegen ist es ja eine Vision. Wie so ein Anker, den man sich setzt. Und dann müsste man sich mal Gedanken darüber machen, was denke ich eigentlich über Schule grundsätzlich, also welche eigenen Erfahrungen habe ich gemacht, was denke ich über Lernen? Muss das zum Beispiel immer hart und anstrengend sein oder darf das eigentlich auch leicht sein oder hat man nichts gelernt, wenn es zu leicht war? Also solche grundsätzlichen Dinge müsste man für sich klar haben. Und dann merkt man erstmal, ach, das ist ja interessant. Also wenn ich das denke, wenn ich zum Beispiel denke, Lernen muss immer hart und anstrengend sein, dann müssen sich meine SchülerInnen ja auch krass anstrengen für eine gute Leistung, weil ja alles darunter unter meinem Niveau ist. Und wenn man sich das überhaupt mal klar macht, ich hatte zum Beispiel auch mal ein Thema damit, dass ich Jungs und Mädchen nicht ganz gleich behandelt habe und beim Mädchen strenger war. Das ist mir aber natürlich nicht so direkt ins Auge gestochen, ne, sondern habe das eher so an den Ergebnissen und auch an den Konflikten gemerkt. Und das lag halt daran, ne, dass ich nochmal so eine Meinung über Mädchen, Jungs, Frauen, Männer hatte, dass das für mich irgendwie ein Unterschied war. Ich kann das heute gar nicht mehr so greifen, weil ich es ja aufgelöst habe, aber es weiß ich noch, dass das daran hing. Und diese Konflikte habe ich halt heute nicht mehr, ne, weil ich mir da auch nochmal Gedanken darüber gemacht habe. Das ist natürlich einfacher, wenn man es nicht alleine machen muss. Also für sowas ist natürlich eine Begleitung in Form von Coaching super, weil ja auch der Coach den Job hat, diese Fragen zu stellen, die man selber nicht sieht, ne? Dieser blinde Fleck. Aber trotzdem, also wie geht der Satz für mich zu Ende? Schule ist, Lernen ist, ich als Lehrerin bin, ne? Was ist so mein Job? Und dann kann man mit den Antworten erstmal arbeiten. Ich glaube, dass die Antworten sind ausreichend erstmal. Aber vertiefen kann man das ja immer. Und für den konkreten Unterricht, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich will ja beziehungsorientiert arbeiten, wie kann ich das eigentlich machen? Eigentlich, ja, würde ich jetzt mal sagen, diese Maske abnehmen und dann mal Unterricht so machen, dass man die Kinder erstmal in Austausch bringt, dass es immer darum geht, in Kontakt zu kommen, dass die Kinder untereinander in Kontakt kommen, dass wir in Kontakt kommen. Und vielleicht auch mal den Unterricht beginnen, so zu planen, dass man mal so kleine Zeitslots hat, um sich zu einzeln dazuzusetzen. Also wirklich, die müssen ganz klein sein nur, ne? Das sind jetzt nicht 10 Minuten oder so. Denn wenn SchülerInnen zum Beispiel nicht gewohnt sind, selbstgesteuert zu lernen, dann kann man das natürlich nicht von heute auf morgen machen. Aber dass man Zeiträume schafft, in denen man sich einfach mal zu jemandem setzt und dann fragt, wie geht's dir eigentlich? Wie läufst du eigentlich gerade mit dem Lernen? Und mehr ist es am Anfang eigentlich nicht.
So wie du das gerade beschreibst, ist es eigentlich so einfach.
Ja.
Und dann auch wieder nicht.
Ja.
Weil, also ich kann mich nur erinnern, wie ich begonnen habe. Ich hatte so wie du das jetzt vorher beschrieben hast, mit diesem Lernen muss anstrengend sein, da bin ich einem Glaubenssatz auf die Spur gekommen, Leistung muss wehtun.
Ja,
Und das
genau.
war wirklich so, wow, erst wenn ich am nächsten Tag, also am Abend wirklich fix und fertig war, dann war ich fleißig und dann war ich vielleicht sogar noch ein guter Mensch und vorher nicht. Und ich kann mich erinnern, das erzähle ich auch immer wieder, ich hatte eine ganz am Anfang nur eine Klasse, weil es eben so wenig Stunden gab, aber dadurch, dass ich am Nachmittag eben diese Arbeit übernommen hatte, habe ich am Vormittag eine Klasse gehabt und die haben irgendwann gesagt, bitte, wann kriegen Sie noch eine Klasse? Es ist so anstrengend mit Ihnen. Weil ich meine ganze Energie, alles da reingesteckt habe und es noch besser machen wollte und dieses Projekt und dieses Arbeitsblatt und dabei war ich selber schon am Limit. Aber nachdem das so normal für mich war, Es ist mir gar nicht aufgefallen und dann kam immer wieder dieses Feedback. Na, nicht noch einmal. Nein, wir haben schon genug. Können wir nicht noch einmal so?
Ja, das ist doch krass. Also, dass eigentlich die Kinder es längst spiegeln. Aber man kriegt das ja, es kommt ja gar nicht an, wenn man dafür nicht diese Sensibilität hat, ne? Ich hatte jetzt auch noch mal in einem der Durchgänge eine Lehrerin dabei, die auch gesagt hat, ich gebe mir immer Mühe und ich will irgendwie alle motivieren und für mein Fach begeistern. Und dann hat sie gesagt, dass ihr die Klasse schon zurückgemeldet hätte. Ja, irgendwie würde sie unbedingt wollen, dass alle Spaß haben, aber das bräuchte sie gar nicht. So nach dem Motto, sie könnte sich ein bisschen entspannen. Das fand sie ja doof, diese Rückmeldung, weil sie wollte ja eben das Gegenteil eigentlich bewirken. Und durch den Kurs hat sie dann aber tatsächlich losgelassen und dann hat sie von einem Schüler, weiß nicht, Schüler oder Schülerin, die Rückmeldung bekommen, dass sie so eine Entwicklung gemacht hätte in den letzten Wochen und dass sie, dass es sichtbar wäre, dass sie halt jetzt losgelassen hätte. Also die ganzen genauen Worte weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war genau das Kernthema. Und die hat das auch sofort wieder zurückgespiegelt bekommen, hat gesagt, oh mein Gott, das ist ja so krass. Und eben allein dadurch, was ist meine Vision, was ist mein Beitrag, welche Meinung habe ich über Lernen? Wir haben da ja verschiedene Module in dem Kurs, dass sie sich selbst auf die Spur gekommen ist und dadurch einfach ja innerlich so ein bisschen mehr sie selbst sein konnte. Und das ist nur ein Beispiel davon, wo ich immer denke, wow, da hat sich meine Arbeit echt schon für gelohnt. Also es wird ja immer multipliziert in den Klassen, ne? Wenn nur eine Lehrkraft erreiche, ist es ja mindestens mal 30, ne?
Bei nur einer Klasse.
Eben, genau. Und das
Ja,
ist echt
Wahnsinn.
ein großer Gewinn.
Ja, und es hört sich so schön an und irgendwie entdecke ich immer mehr Parallelen, auch in unserem Wording, weil bei mir heißt auch eine Fortbildung, mir selbst als Lehrerin auf der Spur. Ja,
Oh.
dieses mich selber entdecken und zu schauen, was schlummert denn da in mir aus meiner eigenen Vergangenheit? Wie schaut denn mein eigener Schulrucksack aus, den ich mitschleppe? Welche Erfahrungen habe ich denn gemacht? Und ich glaube, das ist immer so wichtig, sich da immer wieder auch auf sich selber zurückbeziehen. Welche Lehrerin möchte ich denn sein? Für wen unterrichte ich denn eigentlich? Also solche so grundlegende Fragen, die man, also ich kann jetzt nur von meinem Studium sprechen und hier in Österreich, diese Frage kriegst du im Normalfall während der Ausbildung nie gestellt. Ja,
Nee.
sondern du wirst, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, wir wurden so als Wissensvermittler erzogen. Ja, und aber Pädagogik, ja, ich meine so ein paar Kurse, aber nichts, was wirklich brauchbar war für die Schule, für den
Ja.
Unterricht. Also das scheint bei
Absolut.
euch auch nicht so viel anders zu sein.
Nein, leider nicht. Und ich habe ja sogar noch Pädagogik als Unterrichtsfach und hatte es auch selbst in der Schule. Das heißt, dadurch habe ich schon einen großen Fundus, aber hätte ich jetzt Mathe und Physik studiert, dann wäre ich so mit 4 Seminaren wahrscheinlich durchgekommen und hätte dann wahrscheinlich auch nur was zur Geschichte der Bildung gelernt, aber halt eben nichts, was ich für die Schule gebraucht hätte oder gar irgendwie über mich gelernt. Ich hatte damals an der Uni, da gab es die Erziehungswissenschaftliche Lehr- und Forschungswerkstatt, hieß die, ELF abgekürzt. Und da habe ich tatsächlich ein Zusatzzertifikat gemacht, Lehren lernen. Und da ging es eigentlich um mich. Und da habe ich auch schon spannende Punkte herausgefunden. Da musste man das auch reflektieren. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Also irgendwie hatte ich da immer schon Lust drauf, auf diese Weiterentwicklung. Und das hat mir auch schon im Referendariat weitergeholfen. Also wenn es dann an solchen pädagogischen Abteilungen solche Angebote gibt, würde ich die auf jeden Fall nutzen. Ich glaube, die sind jetzt nach Kassel weitergezogen, aber ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Das war auf jeden Fall für mich noch so was Prägendes. Da muss man aber aktiv auf der Suche sein. Die klassische Lehrerausbildung ist ja immer noch, ja, klassisch halt.
Nett ausgedrückt.
Ja, aber auch da habe ich jetzt eine Anfrage bekommen, ob ich was für Studierende machen kann, hier bei uns an der Uni in der Nähe. Und das ist dann, habe ich auch gedacht, ich fange jetzt mal bei den Studierenden an. Und dann habe ich noch die fertigen Lehrkräfte, habe dann so an beiden Enden quasi so einen Wirkungsbereich. Und das macht schon einen Unterschied. Ich glaube schon, dass es sich ändert. Also ich weiß nicht, ob es nur mal eine Bubble ist. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es dann immer mehr Initiativen gibt, weil einfach immer mehr Menschen sehen, so kann es ja nicht weitergehen.
Ja, und weil auch der Druck so groß ist. Und es ist
Ja.
jetzt nicht so, dass die Lehrkräfte alle wunderbar, glücklich und zufrieden wären, ja, sondern es ist ja wirklich, Jesper Juhl hat ja damals, das ist jetzt seine Zeit her, aber er hat gesagt, früher hat das Schulsystem nur die Kinder krank gemacht und jetzt macht es LehrerInnen und Kinder krank. Also so wie es war. Also das, dieses, hey, wir dürfen da was ändern, weil einfach, und das, in Wirklichkeit, ich meine, schlimm, die Hattie-Studie hat es ja gezeigt, das Wichtigste sind immer noch die Beziehungen. Und im Schulsystem sind Menschen. Und wenn Menschen nett miteinander sind und gut, also nett im Sinne von, da darf es auch mal krachen, aber auf Augenhöhe in dieser Gleichwürdigkeit, im Dialog, ich nehme dich ernst, ich interessiere mich für deine Schuhe, in denen du gehst, so wie du das vorher so schön gesagt hast, wenn ich die Perspektive wechsle und dann mal schaue, okay, was passiert denn da wirklich? Dann wird sich das, es kann sich gar nicht anders als von innen verändern.
Ja, das war übrigens spannend. Ich hatte letztes Jahr habe ich einen Workshop gemacht bei einer Fortbildung, wie wir mit SchülerInnen umgehen können, die keinen Bock auf Schule haben. Also gerade so Mittelstufe und tendenziell ja eher Jungs, ne, aber betrifft ja auch Mädchen. Und in dem Workshop ging es eigentlich 2 Stunden lang nur darum, dass sich die Lehrkräfte auf den Standpunkt der Jugendlichen stellen. Und dafür habe ich mehrere Methoden benutzt und denen sind wir uns immer so, haben wir uns mehr genähert im Thema. Und das war immer wieder spannend zu sehen, dass sie dann kurz drauf waren auf dem anderen Standpunkt und dann wieder auf den Lehrerstandpunkt, ja, aber und so weiter. Ich so, nee, bleib mal noch da drüben. Bleib noch mal auf dem Standpunkt, denn da wurde es gerade spannend. Und das war richtig augenöffnend, also dass sie ganz lange erstmal überlegt haben, naja, ja, wie geht es dem Jugendlichen denn wohl? Ja, ne, erstmal auch so überlegt. Und das hat quasi das Herz erstmal wieder aufgemacht bei denen, ne? Und dann dadurch erst die Bereitschaft, ins Gespräch zu gehen und nicht so diese Härte und naja, man muss doch zur Schule kommen, man kann doch nicht einfach sagen, ich gehe da nicht hin oder man kann doch nicht einfach sagen, ich mache nicht mit. Ich so, natürlich kann man das sagen, siehst du doch, machen Sie doch. Und das ist eben eine Mitteilung, die einen Aufforderungscharakter haben kann an dich, ne? Also da in Beziehung zu gehen. Und das haben sie dann danach auch rückgemeldet, dass sie dann auch überhaupt erst wieder den Mut und auch für sich Ressourcen gesehen haben, ne, dass es sich lohnt, da reinzugehen.
Das heißt, du hast auch Entwicklungs- und Erfahrungsräume geschaffen.
Ja, genau. Und das kann man auch den Lehrkräften ja nicht vorwerfen. Also wie gesagt, wenn sie es nicht lernen und dann im Schulalltag auch keine Reflexionszeit dafür bleibt, ja, wann soll man das denn dann entwickeln? Und vor allen Dingen ist es ja Lernbegleitung, das neue Modewort, ne? Ja, es bringt aber keiner irgendjemandem bei, was Lernbegleitung eigentlich ist. Und wenn es dann heißt, ja gut, die SchülerInnen sitzen da und arbeiten an vorbereitetem Material, dann denken die KollegInnen, ah ja, dann mache ich jetzt mal, keine Ahnung. Also das ist dann so eine Leerstelle irgendwie, obwohl das natürlich der Moment ist, um in Beziehung zu gehen. Und das ist der Kern von Beziehungsarbeit eigentlich, bedarfsorientiert eigentlich zu beraten. Und das fällt ja nicht vom Himmel. Das muss man mit den Lehrkräften dann schon aktiv besprechen. Und da lässt man die Lehrkräfte auch alleine, wenn man Schule so umstellt.
Ja.
Und das geht natürlich auch nicht.
Ja, und in Wirklichkeit geht es den LehrerInnen genau so, wie es den SchülerInnen geht. Wir haben noch nicht gewusst, wie Schule geht, und wir als Erwachsene dürfen genauso Neues lernen und sagen, hey, und so geht Beziehungsarbeit. Weil da
Ja.
gibt es ja auch, also jetzt gibt es wenig richtig und wenig falsch, behaupte ich, weil ja jeder so seinen Weg finden darf oder ihren Weg finden darf. Aber es ist trotzdem Arbeit. Und das hat was mit mir zu tun, und ich darf mich damit beschäftigen. Ich darf mir auch Wissen aneignen. Und was ich einfach so großartig finde, ist, mittlerweile kann man das ja gut nachweisen. Das ist ja kein Bubble, irgendwas, bla 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 mehr, sondern da gibt es jetzt Gott sei Dank mittlerweile wirklich viele Studien dazu. Und die Neurowissenschaften können es beweisen, also mit Stand heute. Und das finde ich einfach großartig, dazu sagen, hey, es wird Zeit, wir dürfen da jetzt etwas verändern. Und
Ja.
gerade dann, wenn das Alte eh nur mehr mühsam ist. Aber was ich auch so oft erlebe, ist, dass in diesem System, so, also diese beharrenden Kräfte, dass die, wenn ich dann komme und auch so wie du das schilderst mit neuen Ideen, und wir probieren das anders, und es gibt, bist du zufrieden mit dem, so dieses, also wenn man jetzt was Neues macht, das heißt, wir haben jetzt bisher alles falsch gemacht. Also da ist auch so viel Schuld und so viel Scham dabei, wo ich mir denke, nein, also hast du eine Idee, ich weiß nicht, vielleicht erlebst du das auch, aber da, wo Menschen einfach von vornherein in den Widerstand gehen und sagen, na, also quasi, da könnte ja jeder kommen, und das war schon immer so, und also haben wir jetzt alles falsch gemacht, jetzt müssen wir alles ändern. Wo ich dann immer sage, Nein. Hast du da auch irgendeine Idee dazu? Kennst du
Ja, ich höre
das?
das ganz oft. Also das ist fast schon reflexartig, ne? Vor allen Dingen, wenn man ja auch auf dem alten Weg viel Energie investiert hat, dann kommt es noch schneller. Und ich sage immer, wir brauchten diesen Weg sogar, denn wir mussten ja irgendwie dahin kommen, wo wir heute sind. Also war dieser Weg perfekt. Und mit dem Wissen von heute nehme ich eine andere Weggabelung. Aber deswegen reiße ich ja nicht den alten Weg ab. Ne? Also wie gesagt, ich brauchte ihn ja. Und das finde ich eigentlich immer ein schönes Bild. So stimmt. Also ja, hätte ich das vor 15 Jahren schon gedacht, ja klar, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber habe ich ja nicht. Und die Erfahrung habe ich in meinem Rucksack mitgebracht. Und dann kann ich eben entscheiden, will ich den jetzt eigentlich auch ablegen? Das kann man ja schon machen und wirklich nochmal neu gehen. Oder will ich die Erfahrung auch nochmal anreichern? Ne? Das sind ja unterschiedliche Wege, die man nehmen kann. Aber dafür muss ich das Alte nicht schlecht machen.
Das ist schön, weil ich glaube, das ist es auch so wichtig, das zu würdigen, weil
Ja.
da steckt viel Arbeit drinnen, da steckt viel Entwicklung drinnen und nur weil es sich jetzt verändert hat, war das Alte ja nicht schlecht.
Ja, eben.
Wir haben es
Also,
einfach nicht besser gewusst, behaupte ich.
ja, und man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Also, wenn man jetzt auf Schulentwicklung guckt, dann nimmt man sich am besten ein großes Projekt zum Beispiel für ein Jahr vor, obwohl es natürlich immer 10 Baustellen gleichzeitig gibt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen irgendwie neue Lernformate einführen, dann macht man erstmal, das ist ja viel Rumgerödel, ne? Material erstellen und irgendwie die Kinder an diese Formate gewöhnen und so weiter. Und dann fällt einem auf, oh, ja, also da müssten wir ja eigentlich auch noch die Zusammenarbeit unter den Lehrkräften verändern, weil das geht ja dann auch nicht mehr so wie früher. Ne? Weil sonst ist das zu viel Workload für die Einzelnen. Und das kann man natürlich erst danach machen. Ne? Also das kannst du nicht gleichzeitig einführen. Und wenn man es auch so kommuniziert, dann kann man ja auch schöne Bilder benutzen. Ne? Das eine baut auf dem anderen auf und diesen Weg gehen wir jetzt weiter. Dann ist ja die Entwicklung der Lernformate auch nicht falsch. Dann folgt ja nur der Schritt aus diesem ersten.
Das klingt super. Und ich mag dieses Bild so, hey, wir sind dadurch mit unserem Alten dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Und auch meine alten Muster haben mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und ich will mir ja auch keine Hand abhacken, sondern ich sage, hey, die ist so und das hat, so bin ich und so darf ich mich annehmen mit allem, was ich kann, mit allem, was ich noch nicht kann, mit allem, was ich noch lernen möchte, mit allem, was ich am liebsten verstecken würde manchmal. Auch das macht mich aus. Und wenn ich mich so zeige, glaube ich, da sind wir jetzt wieder bei dem, dann ist Beziehung einfach möglich, weil sie suchen ja den Menschen hinter der Rolle, wenn wir eine Rolle spielen. Ja, und sei es nur, ich erinnere mich, wenn ich dann ausgezuckt bin und wenn es mir zu laut war und ich denn das Klassenbuch, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, aber wo man so reinschreibt, die Absenzen und den Stoff und so, also das war damals noch ein Buch. Und wenn ich dann das auf den Katheter geknallt habe und es war dann war ich wieder authentisch. Und dann habe ich mich so geniert, dass mir das passiert ist.
Ja.
Und dann jetzt im Nachhinein habe ich dann gemerkt, hey, aber es war okay so. Ja, nicht pädagogisch wertvoll, aber
Aber
nachzuvollziehen in dem Moment.
ja, ich meine, ich bin in der Öffentlichkeit ja auch mit meinem Thema, ne? Und wenn ich dann mal nicht freundlich bin zu Jugendlichen oder so, oder auch mal mit Kolleginnen deutlicher spreche, oder ich erinnere mich noch an eine Situation, da war Projektlernen und da machte eine Gruppe nichts. Und das gehört ja auch zu der Rolle, das ein bisschen auszuhalten. Aber an dem Tag konnte ich das nicht aushalten. Da habe ich gedacht, das ist doch scheiße, wenn ich nichts mache. Habe mich total aufgeregt. Und die saßen da, guckten mich total verdattert an. Ne? Und dann merkte ich auch so, ja, also ja, die Wortwahl war jetzt vielleicht auch nicht so, aber ne, mir liegt ja was daran, dass sie was tun. Und für mich persönlich ist es wirklich das Schlimmste, wenn Unterrichtszeit oder Schulzeit so für mich sinnlos verstreicht. Also irgendwie noch so eine Vertretungsstunde und weiß ich nicht, jeder macht irgendwas total Doofes, dann kriege ich die Krise. Also ich will auch immer gucken, dass in Vertretung irgendwas vereinbar rumkommt. Das muss nichts Fachliches sein. Aber das ist schon so in mir drin, ne? Und da habe ich auch gemerkt, da war ich so ungeduldig, hatte aber natürlich mit der Gruppe erstmal gar nichts zu tun, weil es ist ja meine Baustelle. Und trotzdem können wir dann ins Gespräch darüber kommen, warum macht ihr denn gerade eigentlich nichts? Ne? Das kann ich nur nicht, wenn ich die ganze Zeit denke, mein Gott.
Ja, weil man kämpft, also das, was ich hier immer so zeige, ist, da kämpft so gegen die anderen. Ja, also
Ja.
jetzt seid doch nicht so und jetzt macht doch endlich und jetzt tut doch. Und es kommt, das bindet so viel Energie, die ich dann, wenn
Ja.
ich sage, okay, so ist es jetzt gerade, ah, interessant, spannend,
Ja.
dann kann ich mich entspannen und dann kann ich, so wie du sagst, wieder ein Gesprächsangebot machen und sagen, hey Leute, was ist eigentlich los hier?
Ja. Und was jetzt viele Menschen denken vielleicht, wenn sie zuhören, ist, aha, das heißt, wenn ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung betreibe, rege ich mich nie wieder auf. Oh doch. Doch, auf jeden Fall. Der Punkt ist aber, wenn ich mich dann aufrege, und das war ja damals auch so, dann merke ich halt, ach, okay, irgendwas stockt für mich gerade. Und dann kann ich aber für mich überlegen, was ist es denn? Wieso bin ich denn sauer? Und dann merke ich, okay, weil mir wichtig ist, dass sie da in dem Thema produktiv vorankommen. Und dann bin ich ja schon wieder, okay, gut, durchatmen. Ne? Und am Anfang gelingt das auch erst später, also nicht in der Situation selber, sondern erst im Nachhinein, wenn man so damit anfängt. Aber es geht dann mit der Übung eben, dass man sogar in der Emotion sich selber beobachten kann und dann sich so einen Stock in die Speichen haut und dann sagt, okay, nochmal kurz durchatmen, ne, und dann vielleicht nochmal ganz kurz rausgehen und dann nochmal reinkommen und dann nochmal neu anfangen. Ne, es geht gar nicht darum, immer total direkt perfekt zu reagieren oder so, sondern das einfach mitzukriegen, damit man es ändern kann.
Ja, vor allem, das macht ja einen totalen Stress, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich beziehungsorientiert arbeite, dann bin ich immer ganz gechillt und ganz relaxed und ist irgendwie gefühlt eingeraucht. Das geht sich nicht aus. Also, das geht sich nicht aus. Ich glaube, man darf diesen Anspruch an sich selbst zu haben, auch den darf man gleich mal rausnehmen. Zu sagen, nein, wir sind Menschen und Menschen haben ja Gefühle und Menschen sagen Dinge, die manchmal nicht pädagogisch wertvoll sind und vielleicht nicht einmal irgendwie wertvoll in
Ja.
einer Wut heraus. Ja, aber man kann sich entschuldigen und man kann vor allem wieder freundlich zu sich selbst sein. Ja, dieses verzeih ich mir selber gleich einmal. Ja,
Ja.
ich konnte es gerade nicht besser.
Ja.
Und je freundlicher ich auf mich schaue, umso freundlicher kann ich auf die anderen schauen.
Absolut. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für die KollegInnen. Gar nicht so sehr, ja, soll ich mich jetzt bei meinen SchülerInnen entschuldigen? Also ich meine, die beziehungsorientiert unterwegs sind, sagen, ja doch, natürlich, sind ja Menschen. Aber wenn man dann fragt, darfst du denen auch selbst verzeihen? Na, dann wird es ein bisschen kniffliger. Dann heißt es, nee, mir dürfte das nicht passieren, gerade weil ich doch, und das ist halt tatsächlich auch Quatsch. Also auch darüber kann man dann wach sein, dass man sich selbst diese Geschichte nicht erzählen muss. Aber es ist, ja, eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, wach zu bleiben und sich so die eigenen Geschichten, die man sich so erzählt, so selbst auch mitzukriegen.
Genau, sich selber zuzuhören. Und dann gibt es doch so einen schönen Satz, ich glaube, von Viktor Frankl: Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, auch nicht von mir selbst. Ach, wie schön. Ich habe gerade auf die Zeit geschaut. Jetzt wollte ich dich fragen, so zum Ende unseres Gesprächs, gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du am Schluss noch gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Gibt es etwas, was dir so wirklich am Herzen liegt, so als Abschlussbotschaft? Und dann natürlich bitte gerne, du hast ja schon angedeutet, gibt Kurse von dir. Wie können denn die Menschen, die jetzt so begeistert von dir sind, mit dir gut in Kontakt treten?
Ja, ich sag immer gerne, ich finde den Satz so schön, mach dich groß, damit du andere groß machen kannst. Das ist für Lehrkräfte einfach, ja, der Start. Erstmal bei uns anfangen und dann strahlt es eh auf die Kinder und die Kolleginnen und die Eltern aus. Das wäre so meine Rückmeldung noch. Und jetzt sind wir ja dann Richtung Sommer. Also ich mache grundsätzlich eine Sommerpause, aber im Herbst gibt es bei mir höchstwahrscheinlich wieder die fünfte Runde von dem 8-Wochen-Kurs Inspiriert Lehren sein, der mit maximal 15 Leuten läuft. Also es ist eine sehr persönliche Runde über Zoom. Und die Workshop-Reihe rund um Mental Load, was ja uns oft davon abhält, beziehungsorientiert zu sein, wenn man immer sagt, ich würde ja gerne, wenn ich mehr Zeit hätte. Da schaffen wir nämlich nochmal neue Ressourcen frei. Also die Workshop-Reihe ist auch nochmal für Herbst geplant. Ansonsten auf meiner Homepage jederzeit sämtliche Herzenszeugnisse, Prüfungsguides, die kann man sich kostenlos runterladen, wenn man mal so reinschnuppern will. Und ich habe die meisten Blogartikel auch vertont, die man dann auf der Seite auch als Blogcast hören kann. Also gerne auf beziehungsweise-schule.de ein bisschen stöbern.
Super. Oder deinen Insta-Kanal, über den ich gestolpert
Ah
bin.
ja, stimmt, den gibt es auch noch. Ja, da bin
Ja.
ich unterwegs.
Ach, wie schön. Ich freue mich riesig. Und wenn du Fragen hast, bitte dann stell uns deine Fragen. Und wenn du Fragen an Marie hast, dann bitte mach das auch sehr gerne. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Male. Abonniere unseren Podcast bitte gerne. Teile ihn weiter, damit diese Schule von innen heraus enternstelt wird. Und danke, dass auch du, liebe Anne-Marie, da auf diesem Weg bist. Ich freue mich auf mehr und ja, bis vielleicht zum nächsten Mal.
Danke, dass ich da sein durfte. Und danke für dich und Andreas, dass ihr diesen Podcast macht.
Ja, sehr gerne. Danke dir. Ciao.
Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern, hineingehört hast.
Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
Deine Ines und
dein Andreas.